Und ja, und dann ruckzuck haben wir Leute zusammengesammelt, saßen dann mit 30 Architekten und Bauzeichnern in Magdeburg, haben in irgendwelchen Wohnungen gehaust. Sehr, sehr nett, wir haben viel gefeiert, aber das war so wirklich der Kickoff, ne? Und ich war dann mit damals, glaube ich, 27 stellvertretender Projektleiter Ausführungsplanung für eine 200-Millionen-Bude. Das war spannend, viel gelernt, Großprojekterfahrung und von den Kontakten und von den Leuten leben wir heute immer noch.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Mein heutiger Podcast-Gast wurde eigentlich indirekt schon mal erwähnt. Vor circa einem Jahr hat Carsten Paulik, als er im Podcast war, in seinem letzten Satz mal gesagt gehabt, wir haben ein neues Geschäft, ein neues Startup. Hasan, das würdest du selber auch super spannend finden. Ich darf aber noch nicht zu viel verraten. Wir wollen Medizin neu denken. In diesem Projekt ist mein heutiger Podcast-Gast mit involviert. Dazu sprechen wir aber erst später, denn heute begrüßen wir Thorsten Michelmann. Thorsten, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, danke Hasan. Toll, dass ich heute hier sein darf und ja, auf eine nette Runde, die wir heute miteinander haben.
Ich hoffe darauf. Thorsten, du bist Architekt. Erzähl uns mal ein bisschen, wie bist du eigentlich aufgewachsen, wie bist du groß geworden?
Ja, also geboren bin ich in Hameln im Weserbergland und habe da auch so meine ersten 19, 20 Jahre verbracht. Habe klassisch Schulbildung, Gymnasium, Schiller-Gymnasium, Hameln. Da kann ich nachher vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen und bin aus dem Abi raus mit mehreren Ideen, Visionen und hatte dann das große Glück, in einer Architektenfamilie hineinzukommen und dort so die Vision des Architekten zu sehen und fand das sehr spannend und habe da Praktikas gemacht und bin dann so in dieses Architekturthema so ein bisschen hineingeraten und auch in das Thema Unternehmer. Ne? Das kam bei mir aus dem Elternhaus gar nicht. Und ja, und klassisch, wie das so Anfang der 90er war, ist man dann noch so für 12 Monate so mit grünen oder blauen Uniformen unterwegs gewesen. Ich hatte das Vergnügen, bei den Marinefliegern auf Sylt zu sein, durfte ein bisschen fotografieren, fliegen und aber auch ein bisschen durch den Schlamm robben. Und ja, und dann hat sie sich das gefestigt und habe nach der Bundeswehrzeit habe ich dann, glaube ich, 6-7 Monate Praktikum gemacht. Einmal im Bauhandwerk, ich habe richtig in der Tischlerei gearbeitet, Fenster eingebaut, Möbel gebaut und habe dann so eine Quick-Ausbildung, ich sag mal so eine Schnellausbildung, Bauzeichner beim Architekten gemacht und habe dann hier bei euch in eurer Heimatstadt an der Fachhochschule Hildesheim dann studiert. Von 93 bis 97 und ich glaube, wir hatten den Charme oder das Glück, dass mit uns als Studenten zwei tolle Professoren angefangen haben damals. Das war ja damals noch so mehr so ein bisschen gesetzter Bau, es ging mehr um Technik, nicht um Design und wir hatten einen, der kam aus New York von Richard Meyer und einen Statikprofessor aus Braunschweig und die beiden haben wirklich so Leben und auch Designleben in uns eingehaucht. Mit denen sind wir viel durch die Welt gereist, von Hamburg und Lyon.
Wir waren im Studium?
Ja, wir haben mit denen zusammen Exkursionen organisiert.
Okay.
Und sind mit denen wirklich Barcelona, Lyon. Wir haben im, weiß nicht, ob ihr den Altmeister Le Corbusier kennt. Das ist so der so die Lehre vom menschlichen Körper, von hat der organisch gebaut. Und er hat ein Kloster gebaut in der Nähe von Lyon, da durften wir schlafen. Wir haben wirklich in den alten Mönchszellen geschlafen, haben dann mit den Mönchen abends am Lagerfeuer gesessen und haben über das Leben, Architektur und sowas gesprochen. Und okay. Ja, das hat uns sehr geprägt, oder okay. Mich und viele auch meiner Mitstudenten.
Okay, du hast gesagt gehabt, du bist dann in so eine Architektenfamilie gerutscht. Das war nicht deine eigene Familie, ne?
Also nein.
Dein Vater war jetzt kein Architekt.
Ich hatte damals eine Freundin, auch eine längere Zeit, und die war, also der Vater war Architekt, okay. Bauträger, und da durfte ich halt relativ.
Gibt's das Büro noch?
Das gibt's nicht mehr, nee.
Okay.
Der ist, glaube ich, mittlerweile 75 und der hat leider auch irgendwann eine Insolvenz hingelegt, was auch mich geprägt hat, was so Investment angeht. Aber das hat dadurch natürlich den Charme gehabt, dass mir, sag ich mal, so diese Schüssel mit kaltem Wasser dahingestellt wurde und dann, bupp, da springst du jetzt mal rein. Ich durfte nach dem ersten Semester, wo man so die ersten Gehversuche hier in Hildesheim an der Fachhochschule gemacht hat, sagt er, ja, du, ich baue da gerade so ein altes Gefängnis in Hameln, das gibt's auch noch zum Hotel um, hab da noch einen Auftrag, da muss ein Einkaufszentrum umgebaut werden, bisschen was weggerissen, angebaut, da kommt ein neuer Supermarkt rein, komm, kümmere dich.
Wie alt warst du da?
Da war ich, glaube ich, 21 oder so. Ne?
Also, und dann hast du ein Gefängnis umgeplant in ein Hotel?
Hä?
Dann hast du ein Gefängnis umgeplant in ein
Hotel? Nee, das hat er gemacht und okay. Ich durfte mich um den Supermarkt kümmern.
Okay.
Witzig, unser langjähriger Geschäftspartner mittlerweile, oder der für uns ganz viele Sachen im Metallbau macht, Metallbau Burkhardt aus Isernhagen, den jetzigen Eigentümer und Geschäftsführer Rainer, den habe ich damals da kennengelernt. Also einer der längsten Kontakte. Und ja, und so habe ich da während des Studiums immer die Möglichkeit gehabt, in den Semesterferien zu arbeiten, während den Semestern zu arbeiten, und habe halt auch nicht nur da, sondern auch über andere Schienen frühzeitig angefangen, wirklich zu arbeiten. Also das ist, glaube ich, auch das, was wir in unserem Büro auch unseren Praktikanten und Menschen, die bei uns hospitieren, sagen, Studium ist das eine,
ja.
Aber ja. Seht zu, dass ihr möglichst früh ja. Irgendwo euch einen Job besorgt, ja. Und nicht irgendwie nur kellnert, sondern seht zu, dass ihr in dem, weil Architektur ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung, und da muss man halt irgendwie doch ein bisschen mehr tun.
Bevor wir da ein bisschen mehr einsteigen in Richtung auch Handwerk, und du musst ja irgendwann auch entschieden haben, will ich zukünftig Handwerker werden oder will ich eher planen, mich interessiert noch, aus was für einem Elternhaus kommst du eigentlich? Also was haben deine Eltern gemacht oder dein Vater? Was hat er beruflich gemacht?
Ja, mein Vater war mittlerweile, der wird dieses Jahr 90, bei einem BHW, also Bausparkasse in Hameln, hat er gearbeitet. Und ja, also da war ganz normal Angestellter. Merkwürdigerweise ist das, glaube ich, so ein bisschen übersprungen. Mein Opa war Immobilienmakler in Hameln, der war sehr aktiv und rührig. Das ist vielleicht so ein bisschen übergesprungen, aber meine Mutter war lange Zeit Hausfrau, Verkäuferin im Modegeschäft. Und also meine Mutter sehr kreativ, da habe ich, glaube ich, sehr viel auch in der Jugend so diese Kreativität mitnehmen dürfen von Malen, Töpfern und solchen Sachen. Das ist dann, wo man so ein bisschen das Gefühl für Haptik, für Formen, für Farben mitbekommen hat, was einem sicherlich dann nachher gut getan hat.
Okay, und lass uns mal so ein bisschen jetzt beschreiben, wie dann irgendwann die Gründung von Michelmann Architekten entstanden ist.
Ja.
Gegründet habt ihr in welchem Jahr?
Wir werden nächstes Jahr hier in Hannover 25 Jahre. Wir haben 2001 gegründet und hatten vorher noch eine Firma, ich weiß nicht, du bist ja sehr gut in Recherchieren, weiß nicht, ob du die noch gefunden hast, Atelier 25 in Berlin.
Ja, ja.
Ich habe während des Studiums lange Zeit für einen CAD-Vertrieb, also für diese Computerprogramme, mit denen wir zeichnen, hier in Hildesheim gearbeitet. Und für die bin ich so in Norddeutschland rumgereist und habe Aushilfsjobs gemacht, wenn irgendwer eine Schulung brauchte, Zeichnungen brauchte, weil großes Projekt und Manpower gebraucht wurde. Und so war ich irgendwann auch in einen Semesterferien in Berlin. Und der Architekt sagte, Mensch, das passt irgendwie menschlich. Hast du, wenn du Bock hast und irgendwie Großstadt erleben willst nach dem Studium, komm nach Berlin, bei mir hast du einen Job sicher.
Aber ich höre heraus, du hast immer gearbeitet. Also
ich habe immer gearbeitet,
immer selber Geld verdient.
Ja.
Du hast halt auch Einblicke bekommen, halt als kurzfristiger Fensterbauer, aber halt auch als Planer mit dem Supermarkt. Aber du musst ja irgendwann, also gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ich habe für mich entschieden, ich will selber Unternehmer werden, ich will selber ein Büro gründen?
Ich glaube, das war in dieser auch in dieser Zeit, wo ich auch während des Studiums schon...
Da wusstest du das schon?
Ja, also es war schon immer so der Drang, ich glaube immer so dieser Motor, mehr, schneller irgendwie. Und klar denkt man dann auch irgendwie drum, wie kann ich das realisieren? Und das war schon immer so der innere Drang. Ne? Also zum Schluss habe ich dann in dem Hamelner Büro, hat der Chef einen Entwurf gemacht und ich habe einen Entwurf gemacht. Zum Schluss habe ich dann ein, zwei Häuser nach meinen ersten Entwürfen bauen dürfen. Mhm. Und das ist halt schon auch vom Feedback, ich glaube, das ist halt immer so ein Thema zwischen Geben und Nehmen. Ne? Also ich glaube, wenn man dann wirklich ein cooles Gebäude abliefert, kriegt man halt auch, das ist, glaube ich, der Charme auch des Architekten. Mhm. Du kriegst halt sehr, sehr viel Feedback zurück. Manchmal auch Negatives, klar. Das wissen wir alle, dass es auf dem Bau nicht alles gut läuft, aber das ist schon, glaube ich, ein spannender Punkt. Ja, und dann habe ich mich in Berlin halt, weil der Kollege, der mich dann nach Berlin geholt hat, ein paar Probleme gesundheitlicher Art, sage ich mal, und hat dann sich nicht so richtig um sein Büro kümmern können, hat dann auch das Thema Gehaltsüberweisung nicht so richtig durchgeführt und irgendwann habe ich mich dann dort mit einem Kollegen aus diesem Büro selbstständig gemacht und wir haben im Grunde genommen riesen Glück gehabt. Wir haben quasi, ich war ein Dreivierteljahr nach Studiumsende, haben wir dann einen Ruf gekriegt von einem Büro aus Hannover, wo ich auch mal zwischenzeitlich gearbeitet habe. Wir haben alle so mit der gleichen CAD-Software gearbeitet, die war relativ rar, nicht so das Standard, was man so kennt. Und die sagten, wir haben eine Planung übernommen in Magdeburg für ein großes Allee-Center, also ECE-Center. Das waren damals so ein Bauvolumen von 200 Millionen
Krass.
D-Mark.
Ja.
Das war noch zu D-Mark-Zeiten.
Ja.
Und und dann ruckzuck haben wir Leute zusammengesammelt, saßen dann mit 30 Architekten und Bauzeichnern in Magdeburg, haben in irgendwelchen Wohnungen gehaust. Sehr, sehr nett, wir haben viel gefeiert, aber das war so wirklich der Kickoff. Ne? Und ich war dann mit damals, glaube ich, 27, stellvertretender Projektleiter Ausführungsplanung für eine 200-Millionen-Bude. Das war spannend, viel gelernt, Großprojekterfahrung und von den Kontakten und von den Leuten Wahnsinn. Leben wir heute immer noch. Also das ist, also der eine Bauzeichner arbeitet heute immer noch bei uns.
Jetzt ist ja aber auch in deinem Job auch so, in deinem Job musst du ja sehr kreativ sein und in der anderen Position, aber als Unternehmer musst du ja sehr analytisch vorgehen. Eher Zahlen, Daten getrieben und nicht so kreativ und eher gucken, dass am Ende auch Geld übrig bleibt und du profitabel bist und so weiter. Inwiefern kann man ein guter Unternehmer sein, zeitgleich aber auch seinen Job als Architekt gut ausüben?
Ja, das ist teilweise spannend, eine gute Frage. Ne? Ich glaube, aber das ist halt auch über die Jahre gewachsen. Ne? Also wir haben 2001 mit einem Studenten angefangen und haben das dann peu à peu nach oben gezogen. Und dann,
kurze Ist-Meldung, wo stehen wir jetzt gerade? 2001, ein Student und heute? Wir sind mit
35 Leuten unterwegs, wirklich ein super tolles Team, wirklich super kreativ, auch in der Umsetzung, in der Ausführungsplanung, das Deutschland europaweit. Und ich glaube, das, was uns als Besonderheit ausmacht, dass wir zum einen, also wir sind Architekten, Innenarchitekten und Kommunikationsdesigner, Grafikdesigner, sodass wir wirklich so einen 360-Grad-Bereich abdecken. So. Mhm. Und was du gefragt hast, ja, also ich glaube, man muss dann immer sich auch die Zeiten dafür rausnehmen. Wann bin ich kreativ und wann gucke ich, wie was monetär funktioniert.
Aber wie löst du denn sowas? Hast du dann irgendwie so Tage, wo du sagst, okay, ich bin dienstags geht es um die BWAs oder mittwochs machst du eine Projektplanung?
Mittlerweile haben wir so freitags vormittags haben wir eher so interne Runde Finanzen. Wir haben natürlich auch mittlerweile, ich mache das Unternehmen mit meiner Frau zusammen, die ist Innenarchitektin und das war auch so diese Keimzelle, Architektur, Innenarchitektur zusammenzubringen. Das haben wir mal 2000, 2001 beim Erlebnisbad quasi so in den ersten Themen geübt, auch so mit dem Thema Erlebnisarchitektur. Wir machen halt auch so, ich sag mal, wir haben so zwei Herzen in der Brust, relativ schlicht mit Wohlfühlcharakter, aber wir sind manchmal auch dekorativ und, sag ich mal, so ein bisschen Disney World. Und da haben wir halt diese Kombination zusammen geübt und deswegen machen wir das Unternehmen seit langen Jahren zusammen.
Kannst du das mal ein bisschen genauer erklären? Was heißt Erlebnisarchitektur?
Ich sag mal so ein bisschen Disney World. Wir haben zum Beispiel die sieben Welten in Fulda gemacht. Das ist ein ehemaliges Erlebnisbad gewesen, das nicht mehr funktionierte, an der ehemaligen Grenze zur DDR, Zonenrandgebiet. Nach der Öffnung der Grenze hat das geboomt und irgendwann war das nicht mehr lukrativ. Und der Eigentümer hatte dann die Idee, dort was Richtung Spa-Wellness zu machen. Und wir haben da wirklich sieben Länder mit verschiedenen Designs eingebettet. Da stehen in der alten Schwimmhalle stehen Häuser im thailändischen Stil mit Schnitzereien und allem drum und dran, wo Massageplätze drin sind. Und das ist so, wo man sicherlich als der normale Architekt sagt, ja, so, ne? Da ist dann so dieses hehre Material und schlichte Form, aber das können wir irgendwie miteinander kombinieren und das gibt es beides bei uns.
Ne? Kannst du uns ein bisschen Einblicke geben? Da kommt dann so ein größerer Bauherr auf dich zu und sagt, ich habe eine Idee oder ich will was verändern. Wie läuft dann der Prozess ab von, lass uns treffen und Kaffee trinken, ich will dir was erzählen, bis das Projekt ist fertig? Was passiert dazwischen alles?
Ich glaube, das ist ein langer Prozess. Also ich glaube, das Wichtigste ist, damit das Produkt am Ende so wird, wie der Kunde es sich vorstellt, ist, glaube ich, sag mal, das hohe Gut ist, dass man das Verständnis hat, die Empathie, den Kunden zu lesen oder seine Vision zu lesen. Und wir versuchen halt möglichst frühzeitig, sag ich mal, mit der grünen Wiese anzufangen. Bei uns gibt es so einen Spruch von der grünen Wiese bis zur bestickten Badeschlappe. Ne? So ein bisschen aus dem Hotelgedanken raus. Also wir versuchen halt mit den Kunden möglichst frühzeitig auch an seiner Vision, wo will er hin, ist es das richtige Produkt auf dieser grünen Wiese, was ist die richtige Nutzung. Und dann gibt es Workshops gemeinsam, klar auch aus unseren Erfahrungen der verschiedenen Bauaufgaben der letzten 25 Jahre zu gucken, welche Flächen, was kann das kosten, um dann auch erstmal schon mal ein Gefühl zu kriegen, wie kann er sich das leisten, was kommt am Ende für einen Ertrag raus. Ich finde, klar gibt es Bauaufgaben von einer Elfi über irgendwelche Museen, wo es am Ende um hehre Kunst geht und die Inhalte da drinne und es am Ende nicht unbedingt... Ja, schon wichtig, was es gekostet hat, aber man sieht es ja leider bei uns in Deutschland, dass es dann am Ende doch egal ist, ob dann 250 Millionen, 850 Millionen oder was ich, wo da dann stehen. Aber ich finde es wichtig, dass es nicht nur schön ist, nicht nur gut designt, gut geplant, sondern am Ende, gerade bei gewerblichen Objekten, muss der Kunde, der den Auftrag gibt, am Ende damit Geld verdienen.
Aber da kommen wir ja wieder zurück zum Ursprung, wo du meinst, als du noch Architektur gelernt hast, wurde er funktional gebaut. Also da war...
An den Fachhochschulen, ich glaube, da war die Spaltung zwischen den Fachhochschulen und den Universitäten. Die einen haben eher künstlerisch gearbeitet, die Fachhochschulen eher...
Funktional.
Eher so funktionaler, technischer. Da sind die Absolventen eher, weiß ich, Richtung Bauleitung, Ausführung gegangen. Und das hat sich damals hier in Hildesheim... an diesem Zeitpunkt relativ stark geändert. Jedenfalls meine Wahrnehmung.
Stimmt auch. Ist mehr künstlerisch jetzt, mehr
genau, designerisch. Genau, und auch was wir so an Absolventen, die bei uns arbeiten hier aus Hildesheim, ist das wirklich nicht mehr so diese Schere dazwischen. Sondern
findest du das gut oder schlecht? Oder
ist das finde ich super. Okay. Weil im Grunde genommen, sag ich mal, jeder Ausbildungsweg, ob es jetzt ein bisschen freier, künstlerischer ist oder eher so ein bisschen schulischer, ist ja... auch für jeden Menschen, wie er so durchs Leben geht, immer eine Differenz, was für den einen oder den anderen besser ist. Aber ich finde, es sollte halt die gleichen Anreize geben. Weil am Ende ist es ein Selbststudium und ich muss ja für mich selber meine Grundhaltung finden, wie stehe ich zu meinem Beruf, zu meiner Berufung, wie gehe ich mit Architektur um und was will ich der Menschheit geben. Weil am Ende, das ist, glaube ich, das Spannende zur Architektur oder aber auch die Verantwortung, die wir haben, weil, sag ich mal, irgendein eine coole Grafik, ein cooler Film oder sonstiges. Klar, den kann ich mir noch ein paar Mal angucken, mhm. aber wenn ich ihn mir nicht angucken will, mhm. muss ich ihn mir nicht angucken. Und irgendein kleiner Schnipsel auf Instagram oder ja. YouTube ist irgendwann weg. Das, was wir schaffen, mhm. hat halt die Verantwortung, dass es die nächsten 20, 40, 50, 70 oder auch 100 Jahre ja. in der Landschaft, in der mhm. Stadt steht. Und wir müssen oder dürfen es uns angucken. Ich finde, es sollte sein, ich darf es mir angucken. Es soll, finde ich, es darf polarisieren. Das muss nicht jeder schön finden. Aber wir als Architekten haben schon eine Verantwortung zu dem, was wir da tun, wie wir mit Baumaterialien, mit unserem Stadtraum umgehen. Das ist, glaube ich, das verinnerlichen leider nicht genügend Menschen, die bei uns, sag ich mal, in unserer Branche arbeiten. Weil, wenn man so durch die Landschaft fährt, gibt es halt auch vieles, was, glaube ich, mit gleichem Geld genauso schön oder schöner hätte sein können.
Sag mal, aber es gibt ja halt, wie ich heute gelernt habe, Erlebnisarchitektur. Es gibt auch, wo ich eigentlich den Begriff herkenne, ist Erlebnisgastronomie. Ja. Und in der Gastro gibt es auch immer so gewisse Trends. Also dann ja. gibt es irgendwie so 2-3 Jahre lang, ja. gibt es in der Gastro, dass irgendwie Zimtschnecken im Trend sind, dann sind es 2-3 Jahre lang irgendwie ja. Donuts im Trend oder wie auch immer. Und in der Architektur gibt es ja irgendwie eigentlich ja auch Trends, weil ja. irgendwie vielleicht eine besondere Steinform oder ein besonderer Boden oder vorher minimalistisch, jetzt wieder ein bisschen mehr oder ein grünes Bauen mit mehr Pflanzen, mit weniger Pflanzen. Kann man die Architektur oder generell das Bauen in Deutschland in so Abschnitte einteilen, dass man sagen könnte, irgendwie 2000 bis 2008 wurde eher so gebaut, 2008 bis 2013 wurde eher so gebaut? Also gibt es da so Trends, die erkennbar sind?
Also in den früheren Zeiten, fand ich, gab es viel mehr Trends, ne? Von Jugendstil, okay. von Renaissance, von irgendwie Bauhaus, von Modernismus. Also da gab es, fand ich, mehr verschiedene Trends. Diese klassischen Trends haben sich jedenfalls nach meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren eher so aufgelöst. Ne? Es gibt Einzeltrends, ne? Also dass man versucht, irgendwie stärker mit Holz zu bauen, wie du sagtest, mit Grün. Zum Beispiel in Mailand gibt es ein super Beispiel so eines Hochhauses, was komplett begrünt ist. Also da gibt es schon einige Trends, aber dass man wirklich sagt, es gibt in so einer Gesellschaft so einen Trend, wo alle, die jetzt sagen, wir halten was auf uns und wir bauen in diesem Segment oder in diesem Style, das empfinde ich im Moment nicht so.
Okay, aber gibt es Sachen, die du jetzt in den letzten Monaten immer wieder hörst? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vor 10 Jahren unvorstellbar gewesen wäre, dass die Büroleute sagen, ich will so einen Industrial Look haben und irgendwie so einen Loftstil oder so. Dass das schon vielleicht so die letzten Jahre an modernen Büros schon ein bisschen geprägt hat. Und da gibt es ja wahrscheinlich noch mehr Sachen, wo du sagst, okay, irgendwie schon auffällig, seit ein paar Monaten oder seit ein paar Jahren wollen die Kunden irgendwie schon diese eine Richtung oder diesen einen Stil oder vielleicht kommt auch was aus dem Ausland. Also häufig im Marketing zum Beispiel ist es so, dass dann irgendwelche amerikanischen Marketing-Trends oder skandinavischen Marketing-Trends dann rüberschwappen nach Deutschland. Und das gibt es da ähnliche Mechanismen in der Architektur?
Ja, also ich glaube, das, was ein Katalysator war Corona. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, durch diese Zweigliederung, irgendwie remote, im Büro, viele große Firmen haben gesagt, oh ja, yippie, yeah, wir mieten jetzt die Flächen ab, wir brauchen gar keine Büroflächen, die rudern alle zurück. Wir merken es selber, wir haben ja in den letzten 7 Jahren 2 eigene Büroimmobilien initiiert und auch gebaut und geplant und vermietet und sind damit auch mit vielen Kunden in Berührung gekommen und viele haben halt gesagt, ja, so nach Corona, wir müssen gucken, dass wir unsere Mitarbeiter wieder zu uns ins Büro kriegen, weil das ist schon ein Unterschied, ob du über Zoom Teams dich austauscht oder es egal ist, ob der Mitarbeiter irgendwo in Sydney im Café sitzen kann. Dieser Bezug zum Unternehmen, dieses Socializing, ne, das ist ja immer noch so eine Metaphase oder eine Metaebene drin.
Heißt das?
Das ist, glaube ich, ein Thema, was prägend ist. Ne? Also die Qualität der Büros, dass die eher wie so ein, sag ich mal, wie so ein Wohnzimmer sind, dass die, ob die dann mehr ein bisschen wärmer, ein bisschen industrial sind, das ist dann individuell. Okay. Aber ich glaube, dieses Verhältnis, ne, also früher als ich, wir haben mal nach diesem Projekt in Magdeburg, haben wir in Frankfurt für die Deutsche Bank, damals noch mit Holzmann zusammen, 40.000 Quadratmeter gebaut. Da war dann, gab es so Koeffizienten, ne? Der Vorreiter war Telekom. Irgendwie 15,6 Quadratmeter pro Arbeitsplatz. So, das ist aufgeweicht, ne? Also das ist wirklich, man arbeitet an verschiedenen Stellen im Büro, man hat andere Quadratmeter-Koeffizienten. Ich habe den Rückzugsbereich, wo ich in Ruhe still arbeite, aber die Socializing Area, ein geiles Bistro, wo man zusammenkommen kann, wo man auch irgendwo sagt, freitagsabends legt ein DJ auf, wir feiern unsere Erfolge. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Aber es klingt so, als würdest du den Kunden noch dann auch ganz viel auch Kulturberatung geben. Ja. Also in welche Richtung es gehen kann, wie heutzutage die Firmenkultur ticken sollte. Also ist ja dann mehr als nur der Bau, sondern auch so ein Kulturhebel.
Ja, das glaube, der Architekt ist ja nicht nur so, der sagt jetzt, da kommt eine Wand hin und so sieht der Raum aus, sondern wir sind, glaube ich, wie, sag ich mal, so wie ich sagte, das, was wir schaffen, steht im Stadtraum. Aber ich glaube, wir sind in der Lage und haben die natürlich die Herausforderung, aber auch die Verantwortung, dass das, was wir schaffen, natürlich auf uns Menschen einen tierischen Einfluss haben. Wir sind zu ganz viel in unserem Leben, sind wir in Gebäuden drin. Wenn wir draußen sind, gucken wir uns Gebäude an und die beeinflussen uns. Die beeinflussen unser Miteinander. Man sieht es ja, wie auch gerade in den 70er Jahren Stadtstrukturen entstanden sind, die ganz viel auch mittlerweile Konfliktpotenzial zwischen den Menschen, die da leben, erzeugen. Und so geht es halt auch in eine andere Richtung. Also wir glaube, wir können und müssen dafür Sorge tragen, dass unsere Menschen, ob sie wohnen, arbeiten, irgendwo ins Kino gehen oder in, wie du sagtest, Gastronomie, in eine Gastronomie gehen, dass sie einfach Spaß haben, dass sie da Bock drauf haben. Und das, also ich kann nur sagen, wir haben es selber bei uns erlebt. Wir haben kurz vor Corona, wir sind im Oktober in unsere neuen Büroräume eingezogen. Wir sagen unsere Kunden immer, oh, ihr habt vor Corona das gedacht, was danach en vogue war. Also wir haben wirklich ein Bistro, wirklich Eingangsbereich wie so ein Hotelfoyer und haben dann offene Flächen, geschlossene Flächen, überall eine Nische, wo ich mich hinsetzen kann, miteinander sprechen kann, haben eine Kommunikationsfläche
geschaffen. Ich war ja vor Ort und ich kann nur bestätigen, es sieht echt gut aus. Vielleicht sollten wir in einem der Videos, die wir als Teaser veröffentlicht vom Podcast, das mal kurz einblenden, ein paar Fotos. Sag mal, schaust du dir dann auch als Architekt auch so volkswirtschaftliche Entwicklungen an, um danach Ableitungen zu haben für dein Vorhaben? Ich frage deswegen, weil, gut, Shared Desk oder bestimmte neue Unternehmenskulturen, die eingeführt werden, beeinflusst natürlich die Architektur, auch die Innenarchitektur. Auf der anderen Seite aber auch ein komplett anderer Perspektivwechsel. Auf der anderen Seite gehen ja auch ganze Industrien verloren und dann stehen da halt riesige Industriehallen, die man irgendwie umnutzen müsste und sowas. Also machst du dir auch über sowas Gedanken und denkst dir, okay, irgendwie geht's in die Richtung und Branchen verändern sich und wenn Branchen sich verändern, können Immobilien sich verändern, leer stehen, müssen neu gedacht werden, weil es so schade wäre, wie es dann aussehen könnte.
Absolut. Verfolgst du sowas? Also absolut. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube, wir haben es ja an dem Thema Kaufhof Karstadt gesehen. Also ich glaube, in unseren ganzen Innenstädten steht ganz, ganz viel teure Fläche.
Gutes Thema für Hildesheim.
Leer.
Mitten in Hildesheim steht die leer. Ja.
Genau. Und ich glaube, dass das, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, dass wir unsere durch die Mieten, die die Gewerbetreibenden zahlen konnten, unsere Innenstädte, sag ich mal, von Wohnraum befreit wurden, wenn man es mal so sagen darf. Und ich glaube, das müssen wir umkehren. Also wir müssen dafür Sorge tragen.
So wie es vorher war eigentlich, ne? Weil vorher war es ja eher Wohnraum.
Also man sieht es ja, ne? Wir haben, wie ich sagte, wir bauen europaweit. Wir haben gerade zwei Projekte in Sizilien. So Italien ist ja, finde ich, schon so ein Beispiel dafür. Da wird in der Stadt noch gelebt. Klar, das Wetter ist auch besser, aber wenn ich da abends auf die Straße gehe, sind da Menschen. Wenn man in Hannover irgendwie abends auf die Straße geht, ist das eher leer. So, und ich glaube, dass man mit solchen Immobilien eine riesen Chance hat, auch Mischnutzung von jungen Menschen, von studentischem Wohnen, von Ausbildung, vom Kindergarten da rein, über normales Wohnen, über verschiedene andere Angebote in unsere Städte wieder Leben hineinbringt.
Ne? Und ist das auch so ein bisschen so deine Vision und auch vielleicht auch deine Motivation unter deinem Job, dass du sagst, ich kann als Architekt gesellschaftlichen Impact leisten, indem ich halt für schöne Orte, für schöne Begegnungsorte sorgen kann? Kann und die Menschen sich wohlfühlen, dass das so ein Motivationshebel für dich ist?
Das ist sicherlich ein innerer Motor. Ne? Also das ist, weil ich glaube, dass unser Job auch mit vielen Handicaps und Schwierigkeiten versehen ist, wenn man immer so sieht, was man so eigentlich alles wissen müsste und was man alles tun müsste. Und um auch diesen Weg, wo du vorhin fragtest, was passiert eigentlich von so dieser ersten Idee bis zum Ende? Ne? Also so, sag ich mal so als Beispiel für ein größeres Einfamilienhaus, wo man von dem Hochbau über die Möbel und, sag ich mal, Licht so allumfassend alles plant, bist du schnell, sag ich mal, so bei 2000 Stunden, die da in so ein Projekt hineingeht, ne?
Okay.
So von ersten Skizzen, wir visualisieren alles, wir bauen kleine Modelle von den Häusern, und bei größeren Projekten stehen da dann schnell auch mal 15.000 Stunden.
Jetzt hast du übrigens die ersten Zahlen in den Podcast reingeworfen mit Stunden. So ein Architekt wie du, der wird ja wahrscheinlich nicht in Stunden abrechnen. Der wird ja wahrscheinlich sagen, das hat irgendwie ein Bauvolumen von X.
Genau,
dann wir nehmen dann Prozente.
Gibt es noch die Gebührenordnung? Diskussion in den Foren und auch in der Gesellschaft ist ja, braucht die Gesellschaft noch die HOAI, das ist diese Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Wir lehnen uns daran an, gucken den Aufwand bei welchen Projekten. Du sagtest vorhin, wie macht ihr das mit Wirtschaftlichkeit? Bei uns werden alle Stunden auf die Projekte geschrieben, okay. Auf welche Leistungsphasen. Das heißt, wir können relativ zeitgenau, wöchentlich wissen wir, wo wir im Projekt stehen. Und das werten wir am Ende aus und wissen auch, bei welcher Projektgröße sind wir wie effizient, bei welcher Projektart sind wir wie effizient. Aber grundsätzlich ist das ähnlich wie beim Arzt. Irgendwie Mutter mal wegmachen, Projekt 137,50. So ähnlich ist das bei uns auch. Für ein Bauvolumen und die Schwierigkeit des Projektes, ob es so eine Lagerhalle ist oder ein Krankenhaus, gibt es einen gewissen Prozentsatz an Geld. Und ob man damit auskommt am Ende oder nicht, ist am Ende egal.
Mein Marketing-Mentor Hans-Christian Rieckhoff würde jetzt sagen, das ist katastrophal schlecht, nach Stunden abzurechnen, weil man eher nach Wertschöpfung abrechnen sollte. Kann man die Wertschöpfung des Architekten überhaupt genau definieren? Also was würdest du sagen, was ist eigentlich eure Wertschöpfung?
Unsere Wertschöpfung, meinst du für uns intern als
für den
Kunden?
Genau. Wo entsteht diese Wertschöpfung? Was ist diese Differenz X an Wertschöpfung, die ihr generiert?
Ja, also glaube ich, also aus der Sicht, also unserer Sicht, aber was uns auch einige Kunden widerspielen, ist es ja am Ende, wenn er das Projekt da stehen hat, hat er natürlich erstmal auf einem Grundstück, klar, er hat Geld ausgegeben, aber Ziel sollte es natürlich sein, wenn das Projekt fertig ist und man es dann über, sag ich mal, Beispiel unser Bürogebäude, wenn man das jetzt auf einem Grundstück errichtet hat, hat Wert X eingesetzt, hat es dann voll vermietet, wenn man es dann über einen, sag ich mal, Faktor quasi verkaufen würde, sollte da ja schon mal eine Differenz sein.
Ja, okay.
Aber, und wir bauen gerade so ein Lifestyle-Hotel im Sauerland, in Willingen, was man so von einer Partyszene kennt.
Ja.
Hat ein langjähriger Kunde von uns, der aus der Familienhotellerie kommt, ein Grundstück erworben und da bauen wir so 85 Zimmerhotel, so ein bisschen crazy, ein bisschen anders. Und für den ist
natürlich. Wie heißt das Hotel? Wie heißt das Hotel?
Das Hotel heißt Schutzhütte. Gibt es so noch nicht, ganz neu von ihm generiert. Wird so ein bisschen Alpin-Boho-Style sein. Hat eine Tunnelanbindung an das lokale Schwimmbad. Also ganz, ganz, ganz cool. Coole Gastronomie, coole Zimmer. Der Rohbau ist gerade fertig, wir wollen Ende nächsten Jahres eröffnen. Und da ist für ihn natürlich der Mehrwert, dass er dann erstens für die Gesellschaft, für ihn, dass Mitarbeiter eingestellt werden, dass, und er da am Ende einen Gewinn draus zieht. Dass das, was er eingesetzt hat, also was er an eine Bank zurückführen muss, plus Mitarbeiter, Wareneinsatz am Ende für ihn als Unternehmer einen Mehrwert bei rauskommt.
Apropos Bank, also vor allem in eurer Branche ist ja auch immer wichtig, einen starken Finanzpartner an der Seite zu haben.
Ja.
Und ich glaube, du hast relativ früh dich verheiratet, wäre vielleicht ein bisschen extrem, aber zumindest einen starken Partner gefunden. Und das ist ein Hildesheimer Partner.
Genau, wir sind anfänglich noch mit Volksbank Lehrte unterwegs gewesen. Die haben dann mit Hildesheim fusioniert und Volker Böckmann wohnt bei mir in meinem Heimatort, Rethmar bei Sehende. Und wir haben uns, glaube ich, vor 12, 15 Jahren kennengelernt, erstmal über irgendwelche Feiern und irgendwo, ich bin da und da bei der Volksbank und ja, und wir haben dann darüber unsere Bankverbindung zur Volksbank ausgeweitet. Wie du gehört hast, komme ich aus dem Weserbergland, haben auch noch langjährig eine Bankverbindung dort bei der Sparkasse, war langjährig da, wo ich mein erstes Jugendkonto eröffnet hat, der war dann irgendwann Firmenberater und aber wir haben dann gesagt, wir brauchen hier was Regionales und da ist, glaube ich, auch dieses Verständnis für dieses Miteinander, dieses wie macht man gemeinsam Wirtschaft, wie schafft man Mehrwert für die Kunden, ist das schon sehr, sehr besonders, was die Volksbank Hildesheim da leistet und wir haben in Volker wirklich einen super Berater auch gefunden, weil wir haben 2014, 2015 die ersten Überlegungen gehabt aus einer Mietfläche, die dann irgendwann mit 30 Mitarbeitern über drei Ebenen aus allen Nähten platzte, zu sagen, wir müssen irgendwas Eigenes tun. Wir hatten damals einen Kunden, der baute einen Teil des Hanomag-Geländes um. Konnten wir ein Stückchen von erwerben. Das haben wir auch getan. Dann hat die Genehmigung und Stadtplanungsamt, das hat alles sehr lange gedauert. Als wir dann mit der Planung fertig waren, war das Gebäude auch fast zu klein für uns. Und wir konnten es dann weiterverkaufen. Und so hat aber auch Volker uns wirklich beraten. Ne? So wir Architekten können planen, wir können noch mit Baukosten umgehen. Aber wie man dann so für sich selber investiert, was sind für Risiken, wie gehe ich mit Eigenkapital um, wie minimiere ich die Risiken. Ne? Weil am Ende will man ja nicht, dass sein Eigenheim dann vielleicht auch noch irgendwie, wenn irgendwas schief geht. Und da muss ich sagen, das war...
Also glaubst du, dass die Volksbank Hildesheim schon erheblicher Wachstumsfaktor war, dass ihr überhaupt so wachsen konntet?
Für uns ist das ein absoluter Wachstum. Also auch dieses Zutrauen und auch diesen, sag ich mal, nachdem wir dieses Objekt im Hanomag-Gelände verkauft hatten, hatte ich über so dieses Regionalportal der Region Hannover gesehen, da gibt es so ein Grundstück in Isernhagen. Das war auch vom Grundstückspreis damals bezahlbar. Und dann habe ich gesagt, da so ein eigenes Bürogebäude und wir können mal das, was wir für unsere Kunden schaffen, selber herstellen und selber dann auch als Repräsentation oder als, wie du vorhin fragtest, Kultur weitergeben, Arbeitskultur weitergeben, um es den Leuten auch greifbar zu machen. Und dann haben wir uns beworben und dann kam von der Gemeinde Isernhagen so zurück, Architekt schon ganz gut, ihr seid ja wenigstens schon eine GmbH und zahlt Gewerbesteuer, weil wir denken anders. Wir denken nicht in Ertrag über Verkauf Grundstück, sondern wir denken langfristiger, wir denken über pro Quadratmeter so und so viel Euro Gewerbesteuer hätten wir dann gerne im Jahr. Und dann kam die Auflage, könnt ihr haben, eure Architektur finden wir super, und aber schafft doch noch zusätzlich, weil wir wollten dann für uns, 400, 500 Quadratmeter Fläche bauen. Und die sagten, wenn ihr 1000 Quadratmeter zu vermieten noch dazu baut, dann könnt ihr das Grundstück haben. Und haben wir natürlich auch, dann wuchs so das Investment schnell auf 2,5, auf 3 Millionen. Und dann haben wir gesagt, machen wir das, machen wir das nicht. Und da war Volker auch wirklich einer der uns bestärkt hat und gesagt hat,
Aber mittlerweile ist es ja normal, mit solchen Zahlen für dich zu hantieren. Ne? Also was für ein Bauvolumen stemmt ihr im Jahr, was ihr mit begleitet, mit betreut?
Oh, das kann ich dir gar nicht so. Also im Moment würde ich sagen, haben wir ein Bauvolumen von irgendwas zwischen 100 und 120 Millionen, was wir begleiten, was wir selber jetzt in den letzten Jahren als Eigeninvest gemacht haben, dreht sich im Moment, würde ich mal sagen, so zwischen so um die 18 Millionen.
Was er selber investiert?
Ja, also wir krass. haben das unser Bürogebäude, wo wir drinnen sind, das erste.
Ja.
Das hat am Ende mit Eigenkapital irgendwie so 4 Millionen gehabt.
Ja. Sag mal, als Investor und als Architekt kennst du ja auch die Förderlandschaft sehr gut. Wie bewertest du so aus deiner Sicht? Ich habe jetzt ein paar Tagen einen Podcast mit Olaf Lies zusammen, mit unserem Ministerpräsidenten. Und wenn du eine Sache kritisieren könntest, was wäre das?
Oder bist die Förderlandschaft. Du oder bist du sagen wir so, die verlässliche Förderlandschaft. Also bei dem zweiten Bürogebäude, da sind wir gerade mit der letzten Fläche fertig. Da zieht jetzt nächste Woche der Mieter ein. Da haben wir quasi im Verfahren nach Abschluss der Kreditverträge mit der Volksbank gab es dann diese, glaube ich, allen bekannte Situation von Sonntag auf Montag, wo der Herr Habeck die Fördertöpfe negiert hat. Das hat uns in unserem Investmentvolumen, weil wir KfW 40 Standard hatten und wir wussten, dass KfW 55 gestrichen wird, das andere sollte weiterleben, aber das wurde dann auch gecancelt. Das hat uns 2 Millionen aus dem Topf geklaut.
Krass. Und das eine politische Entscheidung?
Eine politische Entscheidung. Wir haben dann mit unserem, das ist 50-50, wir dann machen das mit zwei österreichischen Investoren, okay, die Eigentümer von Loxone, so einer super Gebäudeautomation, wo wir eigentlich fast jedes Gebäude mitbauen. Und wir haben uns dann, also die Österreicher konnten erstmal nicht fassen.
Ja.
Also die sind ja auch nicht ganz so einfach, wenn man so diese politischen Themen da sieht. Ja. Aber diese Nicht-Zuverlässigkeit, also dass man sich nicht auf irgendetwas genau verlassen kann. Mhm. Ich glaube, das ist, wenn man weiß, es gibt keine Fördertöpfe, dann kann ich danach planen. Mhm. Aber wenn jemand weiß, da gibt es Fördertöpfe und die sind auch bis dann und dann avisiert, dann plane ich danach. Mhm. Und das ist halt auch, erstens sind wir dadurch später fertig geworden, wir mussten nachfinanzieren, wir mussten die Planung nochmal ändern. Das sind halt auch, finde ich, nicht nur, es ist ja auch alles Kosten, die dann irgendwie auch sich auf so ein Bauwerk niederschlagen. Und wir alle diskutieren, wie sagte unsere neue Bundesbauministerin, wir reduzieren die Baupreise auf 50%. Das geht überhaupt gar nicht. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Weil ich kann ja nicht die Hülle auf die Hälfte schrumpfen und serielles bauen. Wir haben es an zig Projekten, also dieses Hotel im Sauerland wollten wir seriell vorgefertigt bauen. Wie einzelne Schuhkartons mit Möbeln drin und aufeinander stapeln. Es war 15-20% teurer und hat sich auch nicht durch die kürzere Bauzeit rentiert. Und das funktioniert gar nicht. Also alleine die ganzen Auflagen, also alleine, was wir von dem ersten Bürogebäude zum nächsten an zusätzlichen Auflagen bekommen haben, ist sicherlich bei 5% Baupreis obendrauf. Und das ist, glaube ich, das, was fehlt.
Also das, was du dir jetzt gerade wünschst, ist einfach, also der größte Kritikpunkt der letzten Regierung wäre gewesen, Verlässlichkeit, die gefehlt hat.
Ja.
Und das würde schon reichen, dass man sagen kann, okay, wir können damit planen, wir können dann arbeiten.
Ja.
Weil sonst auch, sonst
klar,
auch.
Ich glaube nicht, dass wir die mit der ganzen Lobby der Industrie, mit allen Randbedingungen, dass wir die ganzen mit Vorgaben, die wir haben, von taktilen Systemen, elektrisch angetriebene Türen, Aufzüge ab so einer minimalen Wohnraumanzahl, früher sind die Leute auch Treppen gestiegen, ne? Das ist Invest, das ist Platzbedarf, das ist, sind Kosten, auch im Betrieb. Und ich glaube, wir müssen Gebäude schaffen, die optisch, technisch, bautechnisch möglichst lange halten, weil dann rentiert sich ein Investment. Und wir müssen halt alle gucken, dass die Betriebskosten eines Bürogebäudes oder eines Wohngebäudes oder eines Hotels möglichst gering sind. Und das ist, glaube ich, eine starke Herausforderung, weil ich glaube, das weiß jeder, der irgendwo zur Miete wohnt, dass alles, was Heizen, Wasser, Strom angeht, mittlerweile einen eklatanten Beitrag zu dem, was ich im Monat zu zahlen habe, leistet. Mhm. Und so ist das, glaube ich, auch bei größeren Objekten.
Bist du mit der neuen Regierung zuversichtlicher? Oder willst du noch gar nicht bewerten?
War ich. Im Moment habe ich da, ich bin sicherlich nicht so super politisch unterwegs, aber im Moment hat sich da noch nicht so der Funken am Horizont jetzt.
Man ist ja noch ein bisschen früh, ne? Man muss noch ein bisschen die Zeit geben. Also ist ja vielleicht noch ein bisschen zu früh, noch ein paar Monate vielleicht noch. Aber okay. Wir hatten gesagt gehabt, ihr begleitet ungefähr ein Bauvolumen von 100 bis 120 Millionen Euro im Jahr. Das heißt,
Projekte dieser Größenordnung,
genau,
die ziehen sich teilweise über 2, 3, 4 Jahre.
Aber mit 35 Leuten bei euch im Büro macht ihr einen Innenumsatz von wahrscheinlich 10 Millionen?
Nee, wir liegen so um die 3, 3,5.
Ach so, okay. Jetzt ist es ja so, ich finde, dein Geschäftsmodell ist ja nicht skalierbar. Also es ist ja sehr von dir abhängig. Man sieht in den Gebäuden, die von dir sind, also ich zumindest erkenne, da ist irgendwie deine Signatur drauf. Das ist eine Manufaktur von Thorsten Michelmann, da ist irgendwo im Gebäude unten rechts das TM-Unterschrift und das kannst du ja auch nicht abgeben. Also das kannst du nicht verkaufen. Das ist also eine Exit wäre unmöglich, finde ich, wie in der Startup-Szene. Das kannst du auch nicht abgeben. Du könntest jetzt sagen, ja, ich versuche meinen Leuten meine DNA zu übertragen im Büro. Ja. Aber auch trotzdem wird das ja nicht 100%. Das heißt, in den Projekten ist es sehr chefabhängig. Es ist abhängig von dir. Es steht und fällt von dir.
Ne, was du vorhin sagtest, irgendwie Verkaufsfaktoren oder sonstiges, das ist bei uns in der Branche. Also
unüblich.
Ich kenne ganz viele Büros, die sicherlich auch ein super Design machen. Und mit einem habe ich mich letztens unterhalten, mit dem fahre ich mal von Zeit zu Zeit Motorrad. Der sagte auch, ja, wenn wir keine Lust mehr haben, schließen wir ab. Weil es ist schwierig bei uns wirklich Nachfolge. Wir sind gerade auf einem, glaube ich, sehr guten Weg. Wir sind dabei zu gucken, wie strukturieren wir unser Unternehmen weiter.
Also bist du gerade auf Nachfolgesuche oder
wir eine sind Erklärung dabei, schon? Die nächsten, die auch also aus der Mitarbeiterschaft zukünftige Leitung, Geschäftsführung heranzuziehen, auch so einen Mittelweg zu finden. Also unser großer Sohn fängt jetzt voraussichtlich jetzt im Herbst an, Architektur zu studieren.
Okay.
Hat da auch Bock drauf.
So geile
Familie. Ist ja auch nicht, ne? Ja. Also man hat ja sicherlich auch sicherlich Erfolg.
Ja.
Aber wissen wir alle, Erfolg bedarf Zeit und Einsatz. Das heißt, da ist halt auch sicherlich bei einem Kind irgendwann mal, jetzt sind die schon wieder nicht da, jetzt sind sie da schon wieder oder sind hier oder jetzt arbeiten sie auch am Wochenende, dass dann da in der jungen Generation dann auch noch der Wille ist, das vielleicht gleich zu tun. Das finde ich schon mal sehr positiv. Hat man nicht alles falsch gemacht.
Ja.
Aber ich glaube, dass man das in Zukunft auf breitere Schultern setzen muss. Ne? Also das ist, glaube ich, auch dieses Einzelunternehmertum ist an vielen Stellen in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so explizit da, ne? So wie du vorhin fragtest, ne? Wo war der Antrieb? Der war irgendwie da, man hatte Bock, man hatte auch irgendwie Bock auf Risiko und hat mal sein irgendwie so diese Kreissäge am Hinterteil spüren lassen und hat dann sicherlich auch ein paar Höhen und Tiefen in der Phase gehabt.
Perfekt, Höhen und Tiefen. Auf welches Projekt bist du besonders stolz gewesen?
Also zum einen, was ich sagte, diese sieben Welten, das war schon für damalige Zeiten, das war relativ groß, das war also auch sehr außergewöhnlich. Wir haben sehr, sehr schöne, schlichte Einfamilienhäuser gebaut, also wirklich, wo man bis zum letzten Detail sehr schön und du kennst, glaube ich, unsere amorphe Architektur. Wir haben, glaube ich, also in meiner Brust, aber auch in unserer DNA liegen, sag ich mal, so drei. Also früher haben wir sehr archetypisch, ne? Also wie man so, sag ich mal, so dieses klassische, wenn das Kind ein Haus malt, ne? Diese beschützende Scheunenstruktur gebaut. Wir haben sehr schlicht auch gerade in Sizilien Betonframes, also wirklich so Rahmen in die Landschaft gesetzt. Und wir haben dieses Amorphe. Ne? Also wir sind da gar nicht so explizit festgelegt. Wir haben auch mit der Volksbank gerade ein Projekt initiiert, wo wir wirklich ein Produkt initiiert, sage ich immer so schön, das URIC.
Ja, gutes Thema. Das war das übrigens, das war ein Thema, was auch in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung stand.
Genau.
Dass die Volksbank Hildesheim jetzt gemeinsam mit euch URIC als Produkt auf die Beine stellt gerade. Erklär uns mal genauer, was ist das Produkt?
Ja, durch auch den Wandel in der Bankenwelt hat sich so ein bisschen natürlich in den ganzen kleinen Ortschaften, ne, Volksbank Hildesheim, Lehrte Pattensen ist ja relativ weit gestreut, gibt es viele alte Geschäftsstellen in Orten, wo dann irgendwann die Mitarbeiter nicht mehr da waren. Irgendwann wurde auch der Geldautomat abgebaut und natürlich die Bevölkerung nicht besonders happy, ne, also. Und die Idee war von Volker Böckmann zu sagen, wir müssen irgendetwas zurückgeben. Also klar, wäre eine Option gewesen, Grundstück freiräumen, die alte Geschäftsstelle wegmachen und verkaufen an irgendeinen Investor, was machen lassen. Aber die Idee war, was der Bevölkerung zurückzugeben und dadurch auch den Ort zu verjüngen.
Also Social Impact. Irgendwie genau, einen Social Impact leisten.
Genau. Ne, also klar muss ich sich am Ende rechnen,
ja.
Aber das Grundstück war da. Das heißt, ich habe keine Zwischenfinanzierung, ich habe keine Einkaufskosten vom Grundstück. Es ist da und die Idee, die wir gemeinsam entwickelt haben, ist, dass wir quasi so ein Seniorenwohn-Light oder Service-Wohnen in die Gemeinden zurückbringen mit einem Raum, wo man sich treffen kann, wo man gemeinsam Geburtstag feiern kann, aber auch wo die Gemeinde mit den Menschen, die da wohnen, zusammenkommen können und da mit kleinen Wohnungen, mit einer WG, sodass Menschen, die in dem Ort lange, lange Jahre, Jahrzehnte wohnen, aber den 3.500 Quadratmeter Garten nicht mehr schaffen und nicht mehr schaffen wollen, aber auch nicht in drei Orte weiter in irgendein Pflegeheim ziehen wollen, die Möglichkeit haben, in ihrem Ort zu bleiben, was dann aber im Hintenrum wieder die Kausalität hat, dass die Grundstücke verkauft werden mit Häusern und junge Familien in den Ort kommen und
okay.
Dadurch auch eine Verjüngung eines Ortes stattfindet.
Aber das heißt, es sind keine Pflege-WGs, es ist quasi so eine Vorstufe davon?
Das ist betreutes Wohnen.
Okay.
Also die Wohnungen werden erstmal ganz normal vermietet, die WG-Zimmer. Und es gibt einen Betreiber, okay. Der sich dann quasi darum kümmert und wo man dann gewisse Serviceleistungen von Einkaufsservice, Pflegeservice quasi on demand buchen
und,
kann.
Und die Vision ist jetzt, URIC überall in Südniedersachsen zu platzieren oder erstmal ein Pilotprojekt starten? Also oder?
Es gibt ein paar Standorte, die wir uns angucken, aber erstmal ist jetzt in Borsum hier bei Hildesheim das Erstlingswerk, da hat jetzt der Rohbau angefangen und da ist zum Beispiel die Idee, ist, dass man diese Keimzelle mit verschiedenen Funktionen addieren kann. Also hier in Borsum kommt jetzt ein Zahnarzt dazu, das Aha. kann vielleicht auch ein Physiotherapeut sein, das kann eine Tagespflege sein, das kann vielleicht auch ein kleiner Dorfladen, vielleicht auch irgendwo einen Kindergarten. Ne? Also das,
ich wollte, dass diese Keimzelle dann herauswächst.
Dass diese Keimzelle, da gibt es halt die Urvision ist, dass man diese Keimzelle hat und da verschiedene Bausteine dran ranklicken kann. Und dafür haben wir halt auch ein Look and Feel entwickelt, so regional, ne, wir so in dieser Region zwischen Hildesheim und Lehrte ist ja auch eine alte Klinker-Destination. Also wir haben dort eine Klinker-Architektur entwickelt, die, glaube ich, modern, aber auch so ein Gefühl vermittelt, sodass auch die älteren Generationen sich da wohlfühlen und haben das mit Innenarchitektur, mit einem Look and Feel entwickelt, was wir, sag ich mal, dann von Standort zu Standort bringen wollen mit einer kleinen Lokalisierung. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Also, Wie kamt ihr auf den Namen? URIC?
Das haben wir mit einer, die Volksbank wird von einer Marketingagentur aus Hamburg-Kiel betreut. Mit okay. denen haben wir das zusammen entwickelt.
Und wofür steht der Name?
Oder eigene Kreation, keine Ahnung. Die okay. haben, glaube ich, uns 100 Namen zugeworfen, dann haben wir irgendwie 50 rausgesucht, ja, dann ja. wieder neu und ja. links. War ein schwieriger Prozess. Teilweise okay. machen wir das selber. Ne? Okay. Also unser Bürogebäude heißt LUF 8, das neue Axon.
Ja.
Also wir machen das teilweise ja. mehr aus dem architektonischen ja. Kontext. Und aber da finde ich, das war eine nette Zusammenarbeit. Und glaube, das ist so auch so ein Name, der polarisiert, ne? Wo man okay. ja auch so ein bisschen mit einem kleinen Hinterdenken erstmal gucken muss, was bedeutet er.
Wenn wir aber also in 3, 4, 5 Jahren eine neue Podcast-Folge aufnehmen würden, dann gäbe es wahrscheinlich in Südniedersachsen eher 5 Urik-Stationen oder eher 50 oder eher 15? Nee,
ich glaube, wenn eher 5.
5.
Also, okay. Es soll wirklich so, das ist ja auch immer.
Organisch alles. Wachsen.
Hä?
Organisch wachsen.
Ja. Ne, also okay. Es geht, glaube ich, darum, jetzt okay. dann zu gucken, weil die Volksbank wird es sich sicher nicht selbst betreiben, dass man einen verlässlichen ja. Betreiber findet. Und das muss man jetzt am ersten testen.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein guter Weg, zu sagen, wir gucken mal, wie das erste funktioniert und es dann ausrollt.
Verstanden. Jetzt haben wir es ja ganz am Anfang schon erwähnt gehabt. Du bist auch Geschäftspartner von einem Hildesheimer Unternehmer und Investor, der auch hier schon mal zu Gast war, Carsten Paulik. Und er hatte mal im Podcast halt gesagt gehabt, im letzten Satz, wir wollen Medizin neu denken, aber ich will noch nicht so viel verraten. Jetzt ist aber ein bisschen, jetzt sind ein paar Wochen schon vergangen, sogar ein paar Monate. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen. Was habt ihr damit vor und was ist das überhaupt?
Ja, also das Projekt heißt Neomi, wie neue Medizin für mich. Also wir wollen Medizin neu denken, tun wir auch. Und wir planen ein Gesundheitshotel, ein Platz für Medizin, wo wir Menschen die Möglichkeit geben, auch Ärzten sich selbstständig zu machen, nicht riesige Investments zu tun und versuchen auch dieses Gefühl, was wir alle haben, Arztpraxis, Wartezimmer, ambulantes Operieren für die Menschen, für unsere Patienten angenehmer zu machen. Wir haben am Ende ca. 35 Behandlungs- und Diagnostik- und Eingriffsräume. Wir haben 3 OP-Säle. Wir werden 24 Hotelzimmer haben. Wir haben auch das Ganze kombiniert mit Longevity, mit Kosmetik. Ich sage immer so ein Gesundheitshotel in der Stadt als Destination. Und wird in Hannover auf der Expo entstehen. Das kann ich soweit sagen. Wir haben einen regionalen Investor. Die Verträge sind soweit unterschrieben und wir wollen im September den Bauantrag einreichen.
Und warum das Konzept so erfolgreich werden könnte, ist, weil auf der einen Seite habt ihr ja die Ärzte, die die Räume mieten würden, die eine Sache nicht wollen, und zwar, die wollen am Patienten arbeiten, aber die wollen sich nicht mit der Bürokratie beschäftigen, die wollen sich nicht um Abrechnungen kümmern, die wollen sich nicht um den Telefonisten kümmern. Das würdet ihr dann als genau. Service mit anbieten?
Also wir stellen Räume mit Personal, mit modernster Infrastruktur, mit modernster IT-Infrastruktur, was Onboarding von Patienten, von KI-Optimierung angeht, und das Ganze nicht in einem Praxisambiente, sondern im Grunde genommen wie ein Hotelambiente. Wir haben eine eigene Küche, wir haben Ernährungsberater, wir haben quasi ernährungsoptimiertes Food, und das Ganze ist eher wie so ein Lifestyle-Hotel gedacht, und wir wollen halt das Thema krank in gesund vom Mindset wechseln.
Auch vom Framing her?
Ja.
Okay, der Arzt darf Arzt sein, weil weniger genau. Bürokratie, und der Patient ja. darf Gast sein.
Genau.
Und
er darf halt auch bei uns bleiben, arbeiten, essen, wenn er vielleicht auch an einem Tag 2 Untersuchungen hat. Und wir wollen halt auch diese Behandlungszeiten reduzieren, weil wenn ich, sag mal, ich bin am Wochenende umgeknickt mit irgendwo, dann gehe ich zum Orthopäden oder erstmal vielleicht zum Hausarzt, der sagt, geh da mal zum Orthopäden, der guckt drauf, brauche ich mal ein MRT, irgendwo einen MRT-Termin kriegen, 3 Wochen, wenn du gut bist. So, und das haben wir alles im Haus. Wir haben ein eigenes MRT, CT im Haus, Röntgen im Haus und versuchen dann, diese Behandlungszeiten zu reduzieren, weil ich bin selber am Knie, am Meniskus operiert, und der Professor, der mich damals operiert hat, gesagt, wenn du schneller da gewesen wärst, hätte ich den Meniskus noch nähen können. Und so wurde er dann weggeschnitten. Und das sind halt so Dinge, die teilweise in unserer Struktur im Gesundheitssystem teilweise gar nicht funktionieren. Und das versuchen wir anders zu tun.
Also Arzt darf Arzt sein, Social Impact ist gegeben, Patient darf Gast sein, Bauvolumen?
25 Millionen.
25 Millionen regionale Handwerker werden gefüttert. Ja. Es entstehen Arbeitsplätze, es wird Medizin neu gedacht. Medizin wird, ich würde sagen, sogar revolutioniert deutschlandweit. Gibt es ja so, genau in dem Konzept. Nein, gibt es so nicht.
Wir haben selber recherchiert, also wir haben nicht abgekupfert oder sonstiges, wie das manchmal so ist. Man sitzt zusammen und hat so, jeder hat so ein paar Ideen. Wir sind drei, ne, wie du schon erwähnt hast, Carsten Paulik. Der dritte im Bunde ist Markus Schöneich, Mitbegründer des Startblocks, Mannschaftsarzt der Recken, Mannschaftsarzt der deutschen Handballnationalmannschaft. Und so bringt jeder so seinen Impact hinein, um daraus so ein funktionierendes Produkt zu machen. Und das ist, wo du vorhin fragtest, so, was ist teilweise dein Motor? Und da so wirklich so Firma neu denken, neu aufbauen, das ist wirklich auch eine ganz spannende Geschichte.
Und der erste Patient wird wann im Empfang sich anmelden?
Ende 27, Anfang 28.
Krass.
Okay. Also, wir wollen Anfang nächsten Jahres mit dem Bagger anfangen. Das ist der Plan. Und ja, irgendwas mit Einrichtungen in allen Monaten, irgendwas zwischen 21 und 24 Monaten.
Wir hören raus, Unternehmer durch und durch. Ich weiß auch gar nicht, ob mehr Unternehmer oder mehr Architekt.
Ja, das weiß ich manchmal auch nicht.
Cool. Wir haben ja eben über Höhen und Tiefen gesprochen. Jetzt hast du die Höhe schon verraten, aber Tiefen gab es ja bestimmt auch.
Ja.
Also gab es auch mal ein Projekt, wo du gesagt hast, da bin ich jetzt richtig enttäuscht gewesen oder da ist ein Kunde abgesprungen, das fand du schade oder irgendwas hat nicht geklappt oder am Ende waren es doppelten Kosten und da war der Kunde sauer. Also was gab es da so an Tiefen?
Von bis, ne? Also sag ich mal, glaube, wir haben zweimal fast zugeschlossen. Also wir haben ein Projekt gemacht. Wir durften mal für einen Berliner Entwickler, Investor auf Mallorca ein Hyatt-Hotel betreuen.
Okay.
Waren auch mit Europa-Abteilung Hyatt relativ Azure-Pläne gemacht. Wir waren kurz vorm Bauantrag und dann gab es irgendwie, ja, wir sollen das alle nochmal in Amerika vorstellen. Sind wir alle in den Flieger gestiegen. Sind wir nach Chicago. Also muss man zu wissen, dieser Architekturpreis, der Pritzker-Preis, wird dort in dem Haus vergeben. Also das ist die Familie von Hyatt, die den ausgelobt hat. Ja, und dann saßen wir da und dann sagten die, ja, das ist alles schön, es gefällt ihnen auch ganz gut. Aber wir als Planer, die da jetzt alle aufgerollt sind, die stehen nicht auf unserer internationalen Liste. Wir arbeiten nur mit denen, die hier auf dieser Liste sind. Und dann hat der Kunde uns abserviert, aber wirklich aufs Fieseste. Und wir haben am Ende nicht wir haben zwischendurch Geld gekriegt, aber sicherlich nicht das, was wir an Manpower reingesetzt hatten.
Ja.
Und das hat wehgetan. Das hat wirklich, da mussten wir wirklich alle Reserven, Ressourcen zusammenwerfen, um dann das Unternehmen weiterzuführen.
Und du hast ja dann auch Team musst du noch motivieren, dass sie sagen, ja, nee, komm, wir machen weiter. Und B, aber auch finanzieller Verlust. Da muss man ja irgendwie aber aus der Situation rauskommen. Und ist man dann direkt schon insolvenzgefährdet oder ist das eher einfach nur...
Ja, das war schon, also nicht insolvenzgefährdet, aber wir mussten schon auch, ne, das ist halt, wenn du das als Familie machst, ne, meine liebe Frau Andrea, die da wirklich mit mir wirklich lange, lange Jahre, wirklich Geschäftspartnerschaft auf Augenhöhe und wir haben dann geguckt, wie geht's weiter. Ne? Damals waren wir noch mit, da war auch die Zeit auch, was so noch mit viel, auch einigen Freiberuflern unterwegs, da konnte man relativ schnell sagen, wir bauen ab und wir haben uns dann auf eine ganz kleine Keimzelle erstmal wieder zurückgesetzt, um dann neu durchzustarten.
Ich habe mich ja eben gefragt, wie der Name Uri kam und da hast du gesagt gehabt, ja, da hatten wir irgendwie 100 Vorschläge. Mittlerweile kann man diese 100 Vorschläge ja auch über die KI generieren. Man kann ChatGPT das gut prompten und fragen, hey, sag mal, gib mir mal Namensvorschläge. Das Ganze könnte man ja auch, wenn man ein bisschen besser promptet, auch mit Architektur machen. Ich könnte ein Foto machen von einem Gebäude und sagen, hey, ich will es irgendwie cool, modern haben, ich will es grün haben. Ja. Es soll zum Jahr 2025 passen. Ich könnte von ganz vielen Architekten, wo die Trends drinstehen, das hochladen und sagen, hier hast du noch ein bisschen Infomaterial. So denken übrigens Architekten. Das ist übrigens die Website von Thorsten Michelmann. Das hat Michelmann bisher gebaut. Zeig mir mal, wie jetzt Michelmann denken würde und baue mir mal sowas nach. Wenn du sowas hörst und die KI dir anschaust, brauche ich in 2 Jahren einen Architekten noch?
Glaube schon. Ich glaube, KI ist ein super Hilfsmittel. Ich glaube, am Ende wird es, glaube ich, auch dazu kommen, dass es so eingesetzt wird wie ein Bleistift oder eine CAD-Software. Also es ist ja immer auch der Bediener dahinter. Also ich glaube, die Arbeitswelten werden sich ändern. Ich glaube, wir werden den Fachkräftemangel dadurch sicherlich ein Stückchen ausgleichen können. Wir tun das auch schon. Also wir optimieren unsere Renderings. Also wir visualisieren all unsere Projekte. Oder wird da wirklich noch das Gebäude gebaut? Aber die Optimierung, Menschen rein, Lichter, das machen wir alle schon mit KI. Wir recherchieren über Baurecht, über Technik, über neue Themen am Markt, über KI.
Nutzt du selber KI aktiv in der Visualisierung oder macht das eher deine Mitarbeiter?
Nee, also wir haben 2 Mitarbeiter, die machen von morgens bis abends Visualisierung und die nutzen KI dann zum Post-Production für gewisse Themen zu erstellen, die man dann, wo man sagt, das Möbel brauche ich, das finde ich im Moment nicht, such mir das mal raus. Also das nutzen wir schon. Wir haben es auch schon getestet, wo wir gesagt haben, wir brauchten Ideen für irgendeinen begrünten Innenhof mit Möbeln oder sonstiges. Ich glaube, dieser Weg, da braucht man dann wirklich auch Einarbeitungszeit, diese Prompts so zu platzieren, dass dann das Ergebnis, was da rauskommt, dem entspricht, was man gerne hätte. Und die Frage, die sich, wenn man jetzt mal nebst dieser Technik, der Umsetzung, Kundenlesen, Baukosten, Zeiten, dass das alles wasserdicht ist und gedämmt und Fördergelder bekommen kann, weil es die Regularien einhält und diesen ganzen Kram. Aber so dieser künstlerische Ansatz, wo du ja auch fragtest, künstlerisch, wie funktioniert das? Du sitzt vorm weißen Blatt Papier oder am leeren Plan, wo irgendwie nur die Grundstückslinien da ist und dann nimmst du einen Stift, jedenfalls ich noch. Also die neueren Generationen schieben dann irgendwelche Klötze im Rechner durcheinander. In 10 Jahren ist es dann vielleicht die KI, die dann Sachen entwickelt. Aber es ist ja dann dahinter ein Algorithmus, der ganz viele Menschen, ganz viele Stilrichtungen, wie du ja auch selber gefragt hast, auswertet. Die Frage ist, erzeugt das am Ende eine Gleichartigkeit in der Architektur? Also es gab jetzt in einer Competition online, glaube ich, gab es einen Artikel, wo so verschiedene so Rasterarchitekturen irgendwie veröffentlicht wurden, ob das in Berlin, Dresden, Leipzig, München, Stuttgart war, die sahen alle gleich aus, die Fassaden. Ne? Und da fragt man sich, führt es am Ende zu einer Diversität oder zu einer Gleichartigkeit in der Architektur? Letzteres fände ich schade, weil das ist ja, finde ich, für mich, ne? Also, man kann da unterschiedliche Aspekte für sich vereinnahmen, ob ich eher sage, Architektur soll polarisieren oder sie soll möglichst einheitlich gleich sein, damit sie nicht aufregend ist. Und das
gibt und du sicherlich, bist aber eher auf der polarisierenden Seite.
Ich bin da eher auf der polarisierenden Seite. Das war ganz schön.
Aber vielleicht finden wir einen Deal. Also ich glaube schon sehr stark an die KI und ich glaube, dass die Architekturbüros mit KI halt die Produktivität pro Kopf erhöhen können, deutlich effizienter arbeiten können, viel bessere Ergebnisse auch liefern können. Und ich glaube, dass die Architekten, die sich mit KI befassen, die Architekten, die sich nicht mit KI befassen, erledigen werden. Also
das unterstütze ich. Also deswegen, wir sind seit, glaube ich, 2 Jahren dabei, zu gucken, wo setzen wir es ein, wo setzen wir es nicht ein. Ich glaube, da, wo wir die KI am Ende, also wo ich begeistert wäre, wenn wir was finden, was uns da hilft, also dieses, ich glaube, das, was schwierig am Ende ist, diese Übersetzung von Designplan in Realität, in Bauwerk. Mhm. Also wenn am Ende wir irgendwelche ganz vielen mega 3D-Drucker haben, die uns die Gebäude dahin drucken, dann mag das vielleicht irgendwann so sein. Aber das ist ja auch das, wo ich so die Schwierigkeit gerade mit unserem Fachkräftemangel, mit der Qualität der Handwerker, die wir haben,
Gehe ich voll mit, weil auch deswegen, es ist ja, also der Architekt ist ja einerseits halt der Designerische, der Kreative, andererseits aber auch der, der es am Ende auch dann mit den Handwerkern realisieren muss, also der Brückenbauer zwischen Design und eben realer Umbau. Ja. Und das dann wiederum zu komplex für die KI, und das wird es auch immer bleiben, weil der kann entweder dann kreativ denken oder halt irgendwie mit planen, mit rechnen, aber das beides zu verbinden in der Exekutiven ist ja dann halt unmöglich, dass das dann halt eine KI macht.
Ja, weiß ich gar nicht. Ne? Also alleine, wenn ich so ein ganz einfaches Bild, ne? wenn man irgendwie einen großen Bildschirm auf der Baustelle hätte, wo KI, wo der Handwerker einfach seine Muttersprache eingeben kann und der Plan wird automatisch von KI übersetzt und angepasst, ne? Weil dass irgendwer heutzutage noch einen ausgedruckten Plan, wir liefern das immer und verteilen die und, ne? Und natürlich auch digital, aber das ist so, wie man es in einer Straßenbahn sieht, ne? Wenn irgendwie alle nur noch in ihr Handy gucken, so ist das auf der Baustelle auch, ne? Das ist das, wie Leute Pläne gucken. Und dann wundert man sich, dass es nicht funktioniert. Ne? Und,
bisschen Haptik,
aber, doch aber, ein bisschen gut. Ne, also ich glaube, ne, es gibt schon irgendwie KI, die, Bauteile zählt und sonstiges. Ja. Ich glaube, da wird es auch vieles geben. Ja. Aber ich bin bei dir, dass diese von Design und Umsetzung in Ausführung, dass das ein Punkt ist, wo der Architekt nie sich wegdelegieren kann.
Ne? Wir müssen ein bisschen mit Blick auf die Uhr jetzt die Antworten ein bisschen beschleunigen. Aber ich habe noch ein paar Fragen, die ich unbedingt noch beantwortet haben muss. Und zwar hast du jetzt gesagt, dass du in der Fachhochschule in Hildesheim hast halt zwei super Professoren gehabt. Die haben scheinbar in der Zeit irgendwie als, vielleicht auch ein bisschen als Mentoren gewirkt. Hast du generell im Leben Mentoren gehabt?
Also zum einen habe ich, wie ich gesagt, der Architekt da aus Hameln, das sage ich mal, das war so wie mein Ziehvater in Architektur.
Okay.
Der hat mir auch dieses Unternehmertum, dieses Weiterdenken, diesen inneren Motor sicherlich mitgegeben. Eher viel Selbstmotor.
Okay, wir haben viel über Erlebnisse gesprochen. Ich habe rausgehört, du hast eine Faszination für Hotels und bist auch ein Experte drin, hast da sehr viel Erfahrung drin. Du, wenn du in ein Hotel reingehst, schaust du auch bestimmt ganz anders drauf. Wie ist der Service, wie ist der Eingang, wie sind die Lichtverhältnisse? Wovon bist du selber begeistert? Gibt es eine Hotelkette oder gibt es, findest du sowas wie die Autostadt irgendwie, weil es interaktiv ist als Erlebnis interessant oder ein bestimmtes Restaurant oder so? Wo sagst du, wo kann man was erleben? Und das, da würde ich sagen, das haben die als Erlebniskonzept gut hinbekommen.
Schwierig. Also ich glaube, das, was mich eher begeistert, ist gar nicht so da wirklich so dieses Erlebnis und oder Interaktivität, sondern so dass das Gefühl, was einem vermittelt wird. Also wie fühle ich mich in der Situation?
Und welche Gebäuden oder welche Immobilien oder welche Konzepte geben dir ein angenehmes Gefühl, wenn du reingehst?
Also für mich ganz klar, also das beeindruckendste Gefühl, was ich hatte, einmal als, glaube ich, 15-, 16-Jähriger auf Freizeit in Spanien und vor, glaube ich, 10, 12 Jahren mit dann geschlossener Kuppel Sagrada Familia in Barcelona.
Okay.
Für mich eines der Bauwerke der Welt.
Okay.
Wenn man da in dieser Halle steht und da oben quasi sich diese Decke quasi gen Himmel, sag ich mal, negiert, das ist völlig beeindruckend. Okay. Ne? Aber das ist teilweise wirklich auch ganz unterschiedlich. Das kann ein kleines Häuschen, eine Cabana irgendwo an einem See sein und nette Terrasse mit einem netten Hängesessel. Also das ist ganz unterschiedlich.
Das Thema mit den Erlebnissen ist ja auch in den Innenstädten eigentlich wichtig, weil du ja meinst, in Italien klappt das, da kannst du abends rausgehen, da wird was erlebt. Welche Innenstadt in Deutschland findest du schön?
Innenstadt in Deutschland. Relativ aktuell. Wir waren am Wochenende im Harz. Also Quedlinburg hat mir gut gefallen, Wernigerode. Okay. Gerade wenn ich für diese Stadtgröße auch relativ funktionieren. Ein Ladenbesatz, der mit wenig Leerstand ist, regional verankert. Nicht nur Handyläden, Barbershops und Dönerläden, sondern wirklich eine gute Mischung. Also das muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen.
Letzte Anekdote, du hast mal die Sailing Deluxe GbR gegründet. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben Ich bin passionierter Segler mit mal mehr oder weniger Zeit und hatte irgendwann die Idee, ein eigenes Segelboot haben zu wollen und habe gesagt, ja, kostet ja im Jahr auch einiges an Betriebskosten und sonstiges. So viel Zeit hast du gar nicht, das zu nutzen. Und da war die Idee, wir haben eine Incentive-Agentur da drumherum geknüpft. Haben wir damals das Boot nach Warnemünde gelegt, auch mit einem Hotel zusammen, Hohe Düne damals oder immer noch. Und haben so Firmenveranstaltungen gemacht, ne? Also so Daytrips. Wir sind zur Kieler Woche gesegelt. Da haben wir dann auch hier mit regionalen Firmen hier aus der Region Hannover-Hildesheim sind wir da segeln gegangen. Haben wir es während einer Regatta nördlich von Bornholm, sind wir auf irgendetwas draufgefahren, haben wir das Boot leider verloren und irgendwann haben wir dann gesagt, machen wir was anderes und haben jetzt in den letzten Jahren eine eigene, aber auch Ferienimmobilie, wir haben ein Objekt in Sizilien gebaut und haben dort quasi das, was wir über lange, lange Jahre, wo du sagst, Gefühl versucht und glaube auch ganz gut geschaffen, ein Feriendomizil, was wir am Markt platziert haben, was vermietet wird, zu schaffen, wo genau diese Emotionen, die wir aus überall verschiedenen Teilen der Welt zusammengesammelt haben, untergebracht haben, ein Wohlgefühl. Das, sag ich mal, wenn wir, meine Frau und ich als Bauherr, Planer, Interior Designer da hinkommen, jedes Mal habe ich immer noch Pipi in den Augen und das ist, glaube ich, ein hohes Gut. Also es ist wirklich, und wir haben dieses Jahr sehr, sehr viele nette Gäste gehabt, die wirklich sehr, sehr nette Recommendations geschrieben haben, bis hin zu, oh ja, wir suchen auch nach einem Grundstück, könnte er für uns auch eins machen. Also toll. Also es ist wirklich ein Herzensprojekt.
Sehr, sehr spannend, wie viele Geschichten in so ein Leben reinpassen. Ja. Ich glaube, wir könnten 3-4 Stunden noch weiterreden über ganz viele andere Geschichten. Wir haben auch ein paar Themen übersprungen. Du hast noch mal eine Beratungsfirma gegründet gehabt, dann hast du die wieder liquidiert oder bist da ausgestiegen. Es gibt bestimmte Bauprojekte, über die man hätte sprechen können. Das schreit nach einem Podcast-Update. Vielleicht in 1-2 Jahren mal, wie es dann aussieht. Wie wir auch dann vielleicht in 1-2 Jahren das Thema KI bewerten, ja. Was Michelmann bis dann gebaut hat, wie Uhrig bis dahin aussieht. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Unsere Abschlussfrage im Podcast ist immer, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
In Hildesheim? Das ist hier, bei dir.
In der Bischofsmühle, wo auch
nein,
sonst?
Nein, aber so auch aus alten Zeiten.
Doch, nicht nein. Na klar, ist hier dein Lieblingsplatz. Wo soll es denn sonst sein? Hä? Wo soll es denn sonst sein, dein Lieblingsplatz, wenn es nicht hier ist?
Ja. Nein, aber so ein bisschen Hunsensee.
Echt?
Ja, wir haben ja damals, gab es ja noch, oder gibt es ja immer noch, das alte Backsteingebäude der Fachhochschule, der Campus da, wo die Architekten sind. Und wenn wir Zeit hatten, sind wir zum Hunsen.
Warst du schon im Wiener Wald?
Nein.
Okay, also Hildesheimer Unternehmer, Lüder, hat die Markenrechte der Wiener Wald.
Das habe ich gelernt. Ich glaube, ich bin am Wochenende oben im Torfhaus vorbeigefahren. Da ist, glaube ich, auch ein Wiener Wald entstanden.
Genau, richtig, ja. Genau. Und er hat die Markenrechte gekauft und vorher war es ja Heu-Steffen Hensler, jetzt Wiener Wald.
Ach so.
Das heißt, unser nächstes Mittagessen ist im Wiener Wald am Hunsensee. Danke, ja. Dass du da warst.
Ja, danke.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.